Domradio Menschen
Podcast. Schreiben ist Glück, hat Herbert Prantl einmal gesagt. Na, dann wird Herbert Prantl, der oft einer der einflussreichsten Redakteure Deutschlands genannt wird und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung ist, wohl glücklich sein. Denn Herbert Prantl schreibt ziemlich viel. Kommentare, Leitartikel, Bücher und Reden. Für all das bekommt er viele Preise und viel Aufmerksamkeit. Ich gehöre zu den Menschen, die Herbert Prantl viel und mit viel Gewinn lesen. Deswegen freue ich mich heute. Herzlich willkommen, Herbert Prantl, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Herbert Prantl, warum ist Schreiben Glück?
Weil Schreiben einem hilft, seine Gedanken zu sortieren. Weil Schreiben einem zwingt, sich eine Meinung zu bilden, weil Schreiben einem selber Klarheit schafft und weil Schreiben zum Gespräch verhilft. Man schreibt ja zwar, man sitzt hier vor seinem Computer, im Büro oder zu Hause in seinem Kämmerchen. Mein Kämmerchen ist ein Tisch mit drei Laptops, weil ich dann gern von einem in die andere Ecke gehe und da das eine recherchiere, dort das andere schreibe. Und ja, und dann wächst beim Schreiben die Erkenntnis. Und manchmal hat man Aha-Erlebnisse beim Schreiben. Es macht Klick im Kopf. Und zumal dann, wenn man keine alltäglichen Dinge schreibt. Wenn ich über Angela Merkel schreibe, dann kommt es vielleicht nicht so oft zum Klick. Aber wenn man über die großen Feiertage nachdenkt, wenn man über den Zweifler Thomas schreibt oder über Judas, wenn es um den Osterleitartikel geht, dann versucht sich die Gedanken auf die Gegenwart zu übertragen. Dann ringt man mit sich selber, dann ringt man auch mit den Stellen in der Bibel, dann ringt man mit den eigenen Gedanken, die sich nicht fügen. Und auf einmal fügen sie sich. Und dann ist man glücklich.
Wir sind hier oben im 25. Stock des sogenannten SZ-Hochhauses, also der Süddeutschen Zeitung. Und Sie sitzen jetzt, wir sitzen zusammen an einem Schreibtisch und Sie schauen nach draußen durch bodentiefe Fenster. Was sehen Sie denn da?
Man sieht, wenn man ganz weit schaut, sieht man die Alpen. Und das ist wunderbar. Sie sitzen hier und der Tag beginnt. Manchmal ist es noch, je nach Jahreszeit, Fenster, das Leben erwacht und sie sehen, wie die Sonne aufgeht. Und man ahnt Italien hinter den Bergen. Und im Vordergrund sieht man den Ostbahnhof, sieht man viele, viele Gleise, Güterwagen, das großstädtische Leben. Und die Randzone Münchens, die allmählich übergeht ins bayerische Oberland. Das ist der Blick aus dem Fenster. Früher, bis vor 10 Jahren, waren wir in der Innenstadt. Der Abschied von der Innenstadt ist den Redakteurinnen und Redakteuren unglaublich schwer gefallen, weil wenn man quasi am Marienplatz sitzt, im Zentrum mit all den Lokalitäten, in denen man sich mit Leuten treffen kann, der Viktualienmarkt nur 3 Minuten weg, dann ist die Industriebrache, wie wir sagten, als wir hergezogen sind, schon ein schmerzlicher Schritt, aber man wird entschädigt durch das, was man hier sieht, der Ausblick und auch die Erleichterung, die für den Betriebsablauf so ein neues Gebäude bietet. Einer meiner Lieblingssätze von Überhäuser stammt von Lampedusa aus dem Leoparden. Da drin kommt mal der schöne Satz vor: Ein Haus, von dem man weiß, wie viele Zimmer es hat, ist überhaupt kein richtiges Haus. Von dem Haus weiß man, wie viele Zimmer es hat. Unser altes Haus in der Innenstadt war ein derart verwinkeltes, verschachteltes Gebäude. Da wusste man wirklich nicht, wie viele Zimmer es hatte. Es war ein richtiges Haus. Und jeder Redakteur, der schon drinnen gearbeitet hat, denkt mit wehem Herzen an die Zeiten. Aber wir sind nicht unzufrieden.
Naja, es haben aber vielleicht auch nicht alle dieses Büro mit den bodentiefen Fenstern und diesen Blick aus dem 25. Stock.
Alle Redakteure haben bodentiefe Fenster. Die Zimmer sind natürlich verschieden groß, wie das in jedem Betrieb ist. Aber die Arbeitsbedingungen hier sind nicht schlecht. Es sind schon Bedingungen, die einem zum Schreiben animieren. Es gibt natürlich auch Großraumbüros für Kollegen, wo sehr intensiv zusammengearbeitet wird, wo am Newsdesk zusammen produziert wird. Aber die schreibenden Kollegen haben schon einigermaßen Ruhe für sich und die ist auch wichtig.
Dieses Büro ist fast ganz oben. Der Aufzug hat noch 2 Etagen darüber. Und wenn es um die Möglichkeiten geht, die man als, ich sag mal, als Journalist oder Journalistin in Deutschland haben kann, dann scheint mir, ist das schon ganz in Ordnung hier. Also Sie verfügen auch dieses ganz oben sein, Sie verfügen über materielle Ressourcen, über Mitarbeiter. Sie haben natürlich als Mitglied der Chefredaktion feste Plätze im Blatt für Ihre Artikel. Sie werden gelesen, Sie werden gehört, Sie werden angefragt. Wie ist das, als Journalist so weit nach oben gekommen zu sein, angekommen zu sein?
Erstmal hat man keine festen Plätze. Es ist nicht so, dass, weil man jetzt ein Hierarch ist, irgendwie einen festen Platz hat und man schreibt hier jeden Donnerstag, jeden Freitag und jeden Montag, sondern man geht auch in die Debatte mit den Kollegen, man bespricht miteinander. Eigentlich ist der Betrieb sehr demokratisch. Man diskutiert viel. Und auch der Artikel der Chefs ist nicht von Kritik freigestellt. Das empfinde ich als ganz angenehm. Wie ist es, wenn man oben ist, wenn man in der Chefredaktion sitzt? Das ist natürlich angenehm. Und zugleich ist es, ja, hat es auch mit Verantwortung zu tun. Man hat die Verantwortung dafür, dass es den Kolleginnen und Kollegen gut geht, dass eine Redaktion gut läuft. Journalismus ist ja nicht eine Selbstbefriedigungsanlage für Journalisten, sondern natürlich hat es viel auch mit, wir haben von Glück geredet. Und Glück ist ja was Befriedigendes. Aber eine Zeitung ist bei aller Individualität der Autorinnen und Autoren ein Gemeinschaftswerk. Und wir arbeiten in Redaktionen und das hat schon seinen Grund, dass nicht irgendwo eine Chefredaktion sitzt und alle anderen Autoren sind irgendwo verteilt und man ruft die zu Hause an und dann verteilt man die Aufträge und dann wartet man, bis die Dinge eingehen, sondern es ist schon ein großes Miteinander produzieren. Und das Miteinander zu befördern, gehört mit zu meinen Aufgaben. Zu diskutieren. Und nicht umsonst, wenn ich Ihnen meinen Tag schildere, dann beginnt der um 8 mit einer Konferenz und um 9 ist die nächste Konferenz und um 10 ist die übernächste Konferenz und um 2 ist die Mittagskonferenz und um 17 Uhr ist die Titelkonferenz. Es ist eine Abfolge von Konferenzen, das ist manchmal, hat man das Gefühl, der Tag ist zerhackt, aber wenn man eine Redaktion leitet, hat schon einen Sinn, sich so oft zu besprechen.
Das ist wie im Kloster mit den Gebetszeiten, man kann ja einfach weiterschreiben, man muss wieder sich treffen.
Das ist ein kluger Vergleich. Ich habe ihn mir noch nie vor Augen gehalten, aber er ist nicht schlecht. Die Redaktion als Kloster eröffnet ganz neue Überlegungen.
Sie haben einfach so viele Möglichkeiten. Als ich heute hergefahren bin, habe ich die Doppelseite zum Daphne-Projekt gelesen. Da sind nicht nur die Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung, sondern es sind, jetzt weiß ich nicht mehr, 12 Redaktionen, auf jeden Fall ist die New York Times dabei, es ist eine italienische Zeitung dabei und sie haben einfach Möglichkeiten, wirklich die Ressourcen so zu bündeln, dass sie dann auch Dinge sagen können, dass sie sich untereinander schützen, die sonst nicht sagbar sind.
Ja, gerade diese große Kooperation ist was Neues und was ganz Faszinierendes. Bei den Panama Papers hat sich ja das erste Mal weltweit gezeigt, eine Kooperation von Journalisten, die mich selber verblüfft hat. Einige hundert Journalisten weltweit arbeiten zusammen, teilen die Arbeit ein, so wie wir es ansonsten innerhalb der Redaktion machen. Man macht sich Arbeitspläne, man trifft sich und arbeitet hin auf eine große multimediale Publikation, die dann auch funktioniert, weil sie Auswirkungen hat, weil sie politische Debatten auslöst, weil sie Rücktritte auslöst. Es geht nicht darum, sich so wie ein Cowboy da Kerben in den Kolben zu schnitzen und zu sagen, da habe ich jemanden zum Rücktritt gezwungen. Der Rücktritt ist nicht eines Politikers, eines Wirtschaftsmanagers, ist nicht Ausweis für besonders gutes journalistisches arbeiten, aber es zeigt Wirkung und das sind Wirkungen und Möglichkeiten für die Medien und Dimensionen der Pressefreiheit, die mir in den 30 Jahren, in denen ich jetzt in den Beruf bin, neu sind. Diese internationale Kooperation. Ich war lange gewohnt, dass man innerhalb des nationalen Kontextes arbeiteten. Skandale waren nationale Skandale. Und die Globalisierung fand statt, aber hatte lange keine Auswirkungen auf den Journalismus. Und jetzt bei diesen großen Projekten, klappt das. Und das ist etwas Faszinierendes. Das ist etwas Faszinierendes für die Journalisten und was Faszinierendes, glaube ich, auch für die Leserinnen und Leser. Zu merken, hier ist Journalismus sprengt die Grenzen, sprengt die alten Grenzen.
Und Sie haben einmal gesagt, was Sie jetzt mit dem Cowboy beschreiben, haben Sie mal so ausgedrückt, der Journalist muss nicht da stehen bleiben, wo der Skandal ist, sondern er muss anschließend und die Krise nicht nur provozieren, sondern er muss sie anschließend auch moderieren. Er hat dann Verantwortung in der Krise, die er ausgelöst hat. Und wenn es jetzt um dieses Daphne-Projekt geht, da geht es ja um eine Journalistin auf Malta, die vielleicht im Zusammenhang mit den Panama Papers ermordet worden ist. Sie ist auf jeden Fall ermordet worden und in diesem Artikel steht, auch wenn Daphne jetzt tot ist, wir alle arbeiten daran jetzt weiter. Das ist ein Teil, oder so verstehe ich Sie, das ist ein Teil dieses, wir Journalisten provozieren nicht nur einen Rücktritt, eine Krise, sondern sorgen dafür, dass das dann auch weiter ordentlich begleitet wird.
Das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Punkt. Pressefreiheit verstehe ich nicht darin, Wirbel zu machen, sondern ja, die Dinge zum Besseren zu wenden. Also ist der Skandal etwas aufdecken, den Teppich wegziehen, den Mächtige über etwas gebreitet haben. Den Teppich wegziehen ist gut, aber dann geht die Arbeit weiter. Die Bewältigung, die Aufarbeitung. Was sind die Folgen? Wie mache ich Dinge besser? Was muss passieren, dass bestimmte Dinge nicht mehr passieren, wenn es ein Mord aus politischen, machtpolitischen Gründen war im Fall Daphne, in welchen Strukturen wächst so ein Verbrechen und was muss man tun, um solche Strukturen auszutrocknen?
Alles hat seinen Preis, auch die Aufmerksamkeit, die Sie bekommen durch die Position, die Sie haben, durch die Resonanz, die Ihre Artikel und Reden auslösen. Auch diese Aufmerksamkeit hat ihren Preis, wenn ich so gucke, was unter den Videos steht, die ich bei YouTube von Ihnen gefunden habe. Da ist da viel Verachtung, viel Müll, viel Pöbelei bei. Sie haben im letzten Jahr geschrieben, das Internet funktioniere wie ein Durchlauferhitzer. Und das ist ja was, was einen verbrühen kann. Wie gehen Sie denn mit diesem Müll, ich sage jetzt mal mit diesem virtuellen Müll und diesen Pöbeleien und Beleidigungen um? Sorgen Sie dafür, dass Sie wie so ein Feuerwehrmann irgendeine Ausrüstung haben, die Sie nicht verbrennen kann?
Erstens mal liest man nicht alles, was da auf einem eingeschüttet wird. Aber einiges liest man natürlich. Und es passieren ja Dinge. Ich kann mich erinnern in der Zeit, als die ersten großen Fernsehsendungen liefen, Talkshows über das Flüchtlingselend im Mittelmeer. Und ich mich wirklich aus ganzem Herzen einsetzte für die Rettung dieser Flüchtlinge. Es kamen, glaube ich, nach dieser Sonntagabendsendung noch in der Nacht 500 E-Mails. Und dann geht man die E-Mails durch. Ein Teil ist wohlmeinend, ein Teil ist abwägend und neutral und ein Teil ist furchtbar. So von der Art, es wäre gut, wenn sie zusammen mit den Flüchtlingen im Mittelmeer ersaufen würden. Und in dem Fall habe ich mir die alle ausgedruckt.
Alle?
Die sind irgendwo draußen bei mir in einer Hängeregistratur. Und wenn ich mir manchmal denke, Mensch Prantl, wie viele Leitartikel hast du eigentlich schon geschrieben, um für den Schutz der Flüchtlinge zu werben? Wie viele hast du geschrieben, um das Asylrecht zu erhalten? Rentiert sich das alles? Lohnt sich das? Schreibst du noch den 193. Leitartikel? Und wenn ich dann ein bisschen müde werde oder selber ein bisschen deprimiert, dann gehe ich dahin und kram ein bisschen in diesen furchtbaren Beschimpfungen. Und das animiert mich dann es weiterzumachen.
Die Beschimpfungen animieren Sie, es weiterzumachen?
Weil so viel zu tun ist. Und weil, jetzt darf man ja nicht glauben, man könne mit Leitartikeln die Welt verändern.
Das darf man nicht glauben.
Aber man kann Diskussionen anregen. Es ist ganz schwer, wenn Fronten so verhärtet sind wie in der Flüchtlingspolitik, hier jemanden aus dem Graben rauszuholen und zu sagen, pass auf, schau dir den Fall genau an. Wenn, dann geht es nicht mit Appellen, sondern es geht mit der Schilderung von Schicksalen, von Einzelschicksalen. Jeder Flüchtling ist ein Einzelfall. Und wenn die Debatte schwierig wird, dann deswegen, weil der Mensch hinter der Zahl verschwindet. Und das gehört, glaube ich, mit zu den Aufgaben des Journalismus, das Einzelschicksal hinter großen und hohen Zahlen hervorzuholen und dann gegebenenfalls über das Einzelschicksal Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und manchmal ist es auch so, dass man mit dem, was man schreibt und wenn man wirbt, die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, dass man denen den Rücken stärkt. Und das, wenn gelingt, bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden.
Sie haben immer geschrieben, so steht es jedenfalls geschrieben, schon fast Ihr Leben lang, mit 15 sollen Sie täglich Artikel geschrieben haben. Wann haben Sie denn gemerkt, dass, um auf den Anfang zurückzukommen, Schreiben Glück ist?
Das habe ich viel früher gemerkt. Ich habe mit 14, 15 angefangen, als Lokaljournalist zu arbeiten. Halt das, was man halt so macht, Pfarrgemeinderat, Schützenverein, als Nachricht für das Lokalblatt zu verarbeiten. Da erwirbt man sich die allerersten Fertigkeiten. Aber das Glück des Schreibens habe ich mit 5, 6, 7 gespürt, wenn ich neben meiner Großmutter saß. Meine Großmutter war eine unglaublich produktive Briefschreiberin. Hatte 15 Kinder gehabt, hat die Familien durch Schreiben zusammengehalten. Es gab damals noch keine Handys und die modernen Kommunikationsmittel, auch kein Telefon. Also hat man geschrieben und die Großmutter hat durch Briefe schreiben die Familien zusammengehalten, die Kontakte gepflegt. Und ich saß neben ihr beim Schreiben und habe gemerkt, wie ihr das Freude machte. Sie schrieb mit der Feder und tauchte ein und ich durfte dann das Löschpapier drauflegen und schauen, wie sich Seite und Bogen füllt. Sie hat sogar recherchiert. Ich habe Recherchieren zum ersten Mal gesehen und gelernt. Sie hat nämlich versucht, das Grab eines im Krieg vermissten Sohnes zu finden. Ich habe vor einiger Zeit in einem Newsletter am Sonntag das Schicksal dieses Sohns, meines Onkels Oskar, kurz erzählt. Der ist torpediert worden, der war in einem U-Boot vor der amerikanischen Küste und man ging davon aus, dass er irgendwo in den USA beerdigt ist, aber man wusste es nicht genau. Auf dem Friedhof zu Hause als Kind war ein Vermisstengrab. Und als ich so 5, 6, 7 Jahre alt war, hat sich Großmutter dran gemacht, mit Briefen, also mit Schreiben, alle Bekannten, die in Amerika lebten, die ausgewandert waren, wo der Vater, der Großvater ausgewandert war, alle anzuschreiben und zu bitten, sie mögen doch auf den Soldatenfriedhöfen nachschauen. Und eines Tages kam tatsächlich ein Brief zurück, wo man jemanden sah, der einen Blumenstrauß niederlegte vor einem Grab, auf dem Grabstatt O. Brandle. Und es war das Grab des Sohnes von ihr. Und es war eine Recherche, wenn man es journalistisch betrachtet. Eine erfolgreiche Recherche. Und das hat mich dann doch beeindruckt.
Das Schreiben haben Sie nicht aufgegeben. Sie haben, wie es viele Journalisten tun, Geschichte und Philosophie studiert und nebenbei noch eine Journalistenausbildung gemacht. Aber in erster Linie haben Sie Jura studiert. Und Sie waren ein fleißiger Student, so erzählen Sie das zumindest in einem Interview, dass Sie morgens um 8 in die Uni gingen und um 9:30 wieder rauskamen und dann war noch eine Mützelzeit für Oma Plüsch und am nächsten Morgen ging es zurück in die Bib, also in die Bibliothek. Was gab es denn in der Bib so Spannendes, dass Sie von morgens 8 bis abends um 9:30 da waren?
Das Eintauchen in die juristische Welt. Und das war nicht bloß die juristische Welt, ich musste es ja organisieren, dass man neben der Juristerei zum Ausgleich noch ein bisschen Geschichte und Philosophie machte. aber das war bloß der Wechsel von einer Bibliothek in die andere sozusagen. Aber die juristische Welt ist eine eigene Welt und ich hatte das Gefühl, ich muss da mich hineinbegeben, sonst scheitere ich da drin. Und ich war auch immer wieder versucht, es bleiben zu lassen. Es war eine fremde Welt und die wurde mir einfach nicht vertraut. Und Juristerei animiert nicht besonders notenmäßig. In anderen Studien ist man gewohnt, wenn man viel arbeitet, hat man viel Lohn. In der Juristerei hat man manchmal den Eindruck, als Student, je mehr man arbeitet, umso schlechter wird man, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Aber das wollte ich zwingen. Und man war auch da kein Einzelkämpfer. Wir hatten wunderbare Arbeitsgruppen, die wir selber gebildet haben, haben Probleme gewälzt und haben miteinander gearbeitet. Es war ein manchmal lustvolles, problemorientiertes Miteinander in der Bibliothek. Und es war eine Studiengemeinschaft. Man geht miteinander essen, man geht miteinander ins Kapäuschen, wie man das nannte, und diskutiert und löst Fälle und repetiert. Man geht da miteinander in die Klausur. Man geht aus der Klausur wieder raus und überlegt, was man alles falsch gemacht hat. Und anschließend um 9:30 geht man miteinander in die Kneipe und trinkt noch 2 Bier.
Und warum das Recht? Also wenn es so eine fremde Welt war und das Schreiben und die Geisteswissenschaften so nahe lagen, warum dann?
Weil ich das Gefühl hatte, dass Paragraphen wie Schlüssel funktionieren. Sie sperren einem was auf. Und dass sowohl das bürgerliche Recht als auch das Verwaltungsrecht und das Sozialrecht, das öffentliche Recht, das Verfassungsrecht Schlüssel sind zum Verstehen unserer Gesellschaft. Und ich wollte mit den Schlüsseln umgehen lernen. Nicht bloß klappern, da ist der Schlüsselbund und da hängen die Paragraphen dran und mit denen macht man Lärm, sondern ich will die Schlüssel benutzen können. Und dann allmählich zu merken, im 6., 7., 8. Semester, jetzt klappt es allmählich. Ich kann Sachverhalte aufsperren, ich kann die Schlüssel sperren, die Türen. Und eine Tür nach der anderen sperrt sich auf. Das war ein Erleben, das ich dann am Schluss des Studiums hatte und das dann noch viel intensiver wurde in der Referendarzeit und noch intensiver in meinen ersten, dann wirklich juristischen Jahren, als ich als Richter und Staatsanwalt arbeitete, zu merken, was man damit machen kann. Und dann nicht bloß als Art Kunsthandwerk, sondern dass es was mit dem Leben der Menschen zu tun hat und dass die Paragraphen des Mietrechts nicht einfach irgendwelche Paragraphen sind, wo man Fälle löst und dann sind sie weg und abgehakt und man hat sein Pensum erfüllt, sondern es hat gesellschaftliche Bedeutung. Und das ist für mich nach wie vor unglaublich spannend, die gesellschaftliche Bedeutung von Recht.
Ich frage auch deswegen danach, weil Sie so besondere Worte finden für das Recht. Also zum Beispiel haben Sie in einem Text von November 2012 geschrieben, eine Verfassung, das ist ja auch Recht, eine Verfassung ist auch eine Liebeserklärung an ein Land.
Ja, wenn Sie, nehmen Sie das Grundgesetz mit diesen manchmal sperrigen Formulierungen, aber die sperrigen Formulierungen sind ja, angereichert worden, sind ausgebreitet worden, sind interpretiert worden, sind mit Liebe und Akribie anwendbar gemacht worden. Und Liebeserklärungen, Liebesbriefe schreibt man normalerweise nicht Behörden und nicht Ländern, sondern man schreibt sie den Menschen, den man mag. Aber man schreibt Verfassungen und versucht, die wichtigsten Sätze in diese Verfassungen zu schreiben, um darzulegen, wie ich mir mein Land wünsche. Und deswegen ist es eine Liebeserklärung. Und es gibt ja nicht nur die jubilierenden Briefe. Und die deutsche Verfassung ist nicht unbedingt ein jubilierender Brief. Die bayerische Verfassung beginnt in der Präambel mit dem Satz: Angesichts des Trümmerfeldes, den eine Welt ohne Gott hinterlassen hat. Also die ganze Bitterkeit, die ganze zertrümmerte Existenz eines Staates steckt auch mit drin. Und auf der Basis schreibt man etwas, um etwas neu aufzubauen und versucht, wie dann im Grundgesetz, in den ersten Artikeln im Grundrechtskatalog die wichtigsten Dinge darzulegen. Und die Würde des Menschen ist unantastbar als ersten Satz ins Grundgesetz zu schreiben, ist ein ganz, ganz, ganz starkes Bekenntnis dafür, wie man sich diese Gesellschaft vorstellt. Und mir fällt dann immer der schöne Satz von Martin Luther ein, auch wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch das Apfelbäumchen pflanzen. Und ja, damals in der Situation, in der das Grundgesetz geschrieben worden ist, Deutschland war zertrümmert, man wusste gar nicht, wann wieder aus dieser zertrümmerten Gesellschaft ein Staat wird. Aber man hat es gemacht, man hat es formuliert, man hat sich auf Herrn Chiemsee getroffen und da waren ja ganz viele, die hatten quasi die Verfassung schon dabei und hatten während der letzten Jahre des furchtbaren Nazireiches überlegt, wenn wir denn überleben, wie stellen wir unser Leben nachher vor? Wie muss ein Staat ausschauen, dass so etwas nicht mehr passiert? Und das ist unglaublich faszinierend, wenn wir heute sehen, wie lange man braucht, um Gesetze zu schreiben und wie das Prozedere bei Gesetzen ist und wie lange man ringt, in welch relativ kurzer Zeit hier so grundlegende Dinge, eine Verfassung, ein Grundgesetz geschrieben werden konnte, vor dem man heute steht und sagt, Respekt, es ist ein wunderbares Gesetz, es ist ein wunderbares Grundgesetz.
Ich glaube, Mascha Kalecko sagt, dass die Nacht gebiert die Sterne. Also da war vorher so viel Nacht. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die haben so Grausames, Furchtbares erlebt. Da war so viel Nacht, dass sie dass sie genau wussten, wie der Stern aussehen muss, der ein Volk dann auch wirklich leiten kann.
Ja, da war auch Lust da. Lust, es jetzt trotz der gigantischen Katastrophe hinzukriegen. Und dieser sich neu formierenden Gesellschaft eine Basis zu geben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hatten eingangs von Glück geredet, das Glück, die Chance zu haben, das haben diese Menschen, die Mütter und Väter des Grundgesetzes gespürt. Und wenn ich darüber nachdenke und lese die ersten 20 Artikel, hat man manchmal das Gefühl, es liegt trotz aller Dürre der Formulierungen, der Kargheit der Formulierungen, spürt man es, was einem diese wirklich großartigen Männer und Frauen sagen wollten. Es ist ein wirkliches Vermächtnis für Zeit und Ewigkeit.
Und dann, also obwohl sie das Recht so, also auch so mühsam sich zu eigen machen mussten, ja, das war der Tee und mein Ellbogen, kam dann 1988 ein Anruf, und sie haben diesen sich so erarbeiteten Beruf gelassen.
Mein Vater sagte zu mir, sag mal, spinnst du? Du bist Richter, du bist Staatsanwalt, du hast eine gesicherte Laufbahn, du fühlst dich wohl, du hast einen guten Ruf und jetzt wechselst du in ein derart unsicheres Metier. Ich sage, ich will es probieren und es reizt mich. Ich habe jetzt 6 Jahre lang in der Justiz eigentlich alles gemacht, was es gibt, mit Ausnahme Familienrecht. Ich hatte alles kennengelernt. Ich war Vorsitzender des Landwirtschaftsgerichts, des Bauerngerichts. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe Verkehrsunfälle entschieden. Ich war Mitglied einer großen Strafkammer, in der es um Mord und Totschlag und Vergewaltigung ging. Ich war kleiner Amtsrichter in Kelheim, der die Alltagskonflikte entschieden hat. Ich habe ungeheuer viel gemacht, es hat Spaß gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, machst du das nochmal? Jetzt weitere 35 Jahre? Oder probierst du was anderes aus? Und ich dachte mir, Mensch, du hast ja neben dem Studium Journalismus gemacht und jetzt probier den Journalismus. Aber das macht man natürlich nicht einfach so. Ich gehe ja nicht nach München, stelle mich vor der Süddeutschen auf, klopfe an, gehe zum Chefredakteur und sage, ich habe jetzt ein paar Jahre Juristerei gemacht, ich würde gern Journalist werden. Es kam ein Anruf. Es war ein lustiger Anruf, weil ich gerade eine Verhandlung hinter mir hatte, die ich mir immer gemerkt habe, weil ich hatte den höchsten Strafantrag gestellt, den ich als Staatsanwalt je gestellt hatte, nämlich 12,5 Jahre, glaube ich, waren es gegen einen Serienräuber. 2 Serienräuber waren es. Die hatten unter anderem die bischöfliche Kasse überfallen, einen Oktoberfestwirt, zwei Tankstellen. Ich hatte einen hohen Strafantrag gestellt und um Eindruck zu machen, hatte ich immer die Waffen dabei, die Waffen unterm Arm, die Tatwaffen, um die auf dem Tisch des Staatsanwalts auszubreiten, ein bisschen, wie es zum Strafprozess gehört. Der Strafprozess ist auch Theater, um Theater zu machen. Und ich kam gerade zurück, hatte mein Plädoyer gehalten, ließ meine Waffen auf dem Schreibtisch fallen und mein Kollege, man saß in den großen Amtszimmern zu zweit, mein Kollege gegenüber sagte: Herr Rebert hat gerade die Süddeutsche Zeitung angerufen, der Chefredakteur, ja, wollte ich sprechen. Sag ich, und was wollte er, weiß ich nicht, er ruft wieder an. Und 10 Minuten später rief der Chefredakteur an und stellte die ganz komische Frage: Wie alt sind Sie eigentlich, Brandl? Ich war, was weiß ich, 32 oder sowas, 33. Dann sagte er drauf: Passt. Sag ich, warum? Sag ich, wir brauchen einen Rechtspolitiker. Wir brauchen jemanden, der rechtliche Dinge kommentieren kann. Und wir haben uns erkundigt und kamen auf Sie. Das hatte damit zu tun, dass ich Journalistenausbildung beim IFP, dem Institut für publizistischen Nachwuchs, gemacht hatte. Kurz gesagt, bei der katholischen Journalistenschule. Und darüber hatten die Erfahrungen und Erkundigungen eingezogen über mich und meinten, ich sei der Richtige. So kam der Kontakt zustande. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ob ich das machen will. Und ich wollte es machen. Und ich fuhr ein paar Mal nach München, wir redeten. Die ganze Redaktion war gegen mich, weil ich als katholischer Staatsanwalt aus der Bischofsstadt Regensburg, ich galt als eher rechter Journalist, politisch angesiedelt. Und das wollte man in der innenpolitischen Redaktion nicht haben. Der Rechtspolitiker hier hatte eine ganz große Tradition. Es gab einen alten Herrn, hoch angesehen, Müller-Meiningen Junior, der jahrzehntelang die Rechtspolitik betreut hatte, der bei der Vergangenheitsaufarbeitung führend war, der die Auschwitz-Prozesse betreut hatte, die ganzen Nazi-Prozesse und der ein wirklich ausgewiesener, liberaler Kommentator war, unter anderem den Bayerischen und den Deutschen Journalistenverband mitgegründet hat. Also ich habe die Totenrede für ihn gehalten, jemand, der mir wirklich zum Freund geworden ist. Aber die Kollegen meinten, der Brandl aus Regensburg, Staatsanwalt, ich galt aus irgendwelchen Gründen als der schärfste Wackersdorf-Staatsanwalt, was überhaupt nicht stimmte, aber das eilte mir halt voraus. Und als ich dann tatsächlich hier antrat, fassten mich die Kollegen mit ganz spitzen Fingern an. Und erst als ich die ersten Kommentare geschrieben hatte, dann hieß es, der ist ja gar nicht so. Der schreibt ja ganz anders, der ist ja durchaus kritisch, der ist ja gar nicht unbedingt immer auf der Seite der Mächtigen und der starren Gesetze. Und dann war es nach einem halben Jahr so, dass ich mich hier wohlfühlte. Die Kollegen fühlten sich mit mir auch wohl. Und es begann eine mittlerweile 30-jährige Zeit bei der Süddeutschen Zeitung.
Sie sind von Anfang an angefragt worden als Kommentator und wenn man einen Kommentar schreibt, dann muss man natürlich die Dinge gut kennen. Man braucht Wissen und Überblick und auch die Fähigkeit, die Dinge einzuordnen. Aber dann braucht man ganz zwingend die Lust, einen Standpunkt zu beziehen. Also zu sagen, so, und ich lasse das jetzt nicht offen und sage, man könnte so sehen, man könnte so sehen. Nein, man bezieht einen Standpunkt, begründet ihn, aber man sagt so, jetzt ich sehe es so. Meine Erfahrung ist, das muss man lernen, der eine mehr, der andere weniger im Leben, aber man muss es lernen. Und wie haben Sie das gelernt, eine Meinung zu haben?
Wenn ich mich bei den ersten Kommentaren da sitzen sehe, dann sehe ich mich selber in einem verzweifelten Zustand. Man hat damals noch auf Papier geschrieben, der Papierkorb wurde immer voller mit vermurksten Blättern, wo es nicht geklappt hat. Ich erzähle mal den ersten Kommentar. Ich wollte dann, es war am zweiten oder dritten Tag, etwas zum Kronzeugen schreiben. Der Kronzeuge war damals gerade rechtspolitisch sehr umstritten. Ich wusste eigentlich nicht genau, wo ich stehe, muss ich sagen. Dann fuhr ich ans juristische Seminar in die Bibliothek, habe alles kopiert, was es dazu gab, setzte mich dann zu Hause an den Schreibtisch, markierte Plus, Minus, was spricht dafür, was spricht dagegen? Am Schluss stellte ich fest, die überzeugenderen Argumente sprechen gegen den Kronzeugen. Es war eigentlich etwas anderes, als ich vorher selber geglaubt hatte. Und ließ mich auf die Argumente ein und versuchte dann zu formulieren, es hat, glaube ich, bis ich wirklich anfangen konnte zu schreiben, bis in der Früh um 2:30 gedauert. Und dann habe ich einen Kommentar geschrieben, der, nachdem ich mich durchgerungen hatte zu einer Meinung, sehr pointiert gegen die Einführung dieses Kronzeugen war. Er hieß der vermummte Kronzeuge, ich erinnere mich noch genau. Die Kollegen wunderten sich zum Teil und sagten, das ist ja ganz anders, als wir gemeint hatten, das ist ganz anders, als er es angedeutet hatte. Aber zum Kommentieren gehört auch, dass man in der Lage ist, Argumente aufzunehmen und womöglich eine eigene Position zu verändern. Und dann muss man dazu stehen und dann muss man auch Lust haben, eine Position zu pointieren und Dinge nicht offen zu lassen. Wir sind ja nicht, ich sage gern, wenn ich jetzt seit vielen Jahren unterrichte, ich Kommentare an den Journalistenschulen und dann zwinge ich die Studenten, sich zu entscheiden und nicht erst am Schluss des Kommentars zu entscheiden, sondern mit der Meinung in den Kommentar einzusteigen und die Meinung dann zu begründen, um einfach Auseinandersetzung zu fördern. Und ich muss mich entscheiden, ein Kommentar, ich sage dann ganz gerne, ein Kommentar darf nicht enden wie die Sanduhr. Es läuft einfach irgendwie aus. Und statt des Punktes am Schluss soll man nicht 3 Punkte machen können, das halt einfach irgendwo aufhört. Ein Kommentar soll zur Auseinandersetzung anregen, er soll zur Diskussion anregen. Und wenn jemand anderer Meinung ist, ist es gut. Wenn ich jemanden überzeugen kann, ist es toll. Wenn ich jemanden zum Diskutieren anregen kann, ist es genauso toll. Wenn jemand richtig widerspricht, ist es toll. Der Kommentar soll nur nicht kalt lassen, sonst ist er sinnlos. Ein Kommentar verhilft zum Gespräch, das ist seine demokratische Aufgabe. Und die Diskussion zu fördern, das ist meine Berufung.
Ich habe vergessen, was ich jetzt wo von Ihnen gelesen habe. Irgendwo erzählen Sie, dass Leute Ihnen schreiben, dass Sie darauf warten, dass die Zeitung morgens kommt und dann gucken, schlagen Sie es auf und Sie lesen den Kommentar und dann fangen Sie an, darüber zu reden. Und das ist auch Glück, wenn das passiert, dass Menschen so sind und dann Ihnen das schreiben, dass Sie das tun, oder?
Ja, die Leute kommen ja auf einem zu, man macht Veranstaltungen, ich bin gern draußen, ich halte viel Vorträge, weil man den Kontakt zu seinen Leserinnen und Lesern kriegt. Und wenn die dann sagen, wissen Sie, Frantl, beim Frühstück lesen wir uns manchmal einen Kommentar vor. Mein Mann oder meine Frau liest das Stück vor und dann reden wir drüber. Und dann kriege ich glückliche Augen. Weil was will man denn mehr erreichen? Natürlich ist es schön, wenn in der Bundestagsdebatte man zitiert wird. Und wenn jemand sagt, wissen Sie, wir hatten Parteivorstandssitzung und dann haben wir erstmal über den Leitartikel geredet, den Sie über die SPD oder über die CDU geschrieben haben, ist ja schön und gut. Aber zu merken, da macht man Leuten man verhilft Leuten zum Gespräch. Leute erkennen ein Thema als wichtig, das sie vielleicht vorher gar nicht als wichtig erkannt hatten. Ich habe diesen Montag über das psychisch Krankenhilfegesetz geschrieben und habe versucht, das so zu schreiben, dass es jeder versteht. Und einen relativ komplexen Sachverhalt, ein komplexes Gesetz so rüberzubringen, dass die Leute darüber debattieren können, dass sie schreiben, dass sie ihre eigenen Erfahrungen kundtun, an die Zeitungen schreiben, an die Rundfunk- und Fernsehanstalten schreiben, an die Politiker schreiben und das dann noch so hinzukriegen, dass der neue Ministerpräsident sagt, ich glaube, wir müssen das Gesetz nochmal überdenken. Das ist schon was Tolles. Und jetzt muss man sich nicht einbilden, dass man diese Wirkkraft hat, weil man Heribert Prantl heißt und weil man so wahnsinnig gut schreiben kann. Es ist auch das Glück, eine Zeitung mit einer solchen Auflage als Forum zu haben. Wir sind die größte deutsche Zeitung. Wir sind die Zeitung mit einem großen Ruf, wenn ich das Allergleiche im Sechsämterboten schriebe. Und vielleicht sogar noch besser, als ich es hier hinkriege. Es wird kein Menschen interessieren. Das muss man sehen. Es ist die Zeitung, die einem zu der Wirkkraft verhilft, die man hat.
Das ist, was ich ganz am Anfang meinte, mit den Möglichkeiten, die Sie einfach haben und dann auch noch ganz oben. Welche Rolle haben der Oberamtsrat Herbert Prantl, Ihr Vater, und die Schneidermeisterin Julie Prantl, weiß ich nicht, wie sie ausspricht, Ihre Mutter dabei gehabt, dass Sie Lust haben, einen Standpunkt zu beziehen, zu pointieren, sich eine Meinung zu bilden, mit Argumenten umzugehen, auch in die Bibliothek zu gehen und nachzugucken, wie ist es denn wirklich, also nicht einfach nur rumlabern, sondern das fundiert zu machen, aber dann auch wirklich einen Standpunkt zu beziehen?
Wir waren jetzt kein Elternhaus, wo jeden Abend 2 Stunden lang diskutiert wurde. Aber mein Vater war ein großer Vereinsvorsitzender. Er hat alles Mögliche aufgezogen. Und wichtig, glaube ich, war für mich, er hat sich was getraut. Mein Vater war nicht studiert. Er kannte keine Sprachen, er konnte weder Englisch noch Französisch, aber er hat mit 100 Jugendlichen, ist er nach Rom gefahren, ist er nach Paris gefahren. Er hat sich was getraut. Er hat den Präfekten von Belfort eingeladen, irgendeinen Politiker aus Italien, der dann in unser Städtchen kam, und dann gab es 3 Tage lang französische Tage und man hat auf dem Marktplatz Musikkapellen spielen lassen und er hat was organisiert und er hat sich was getraut. Und ich glaube, er hat mir ziemlich früh gezeigt, dass man sich was trauen muss. Und als ich angefangen habe, Lokalberichte zu schreiben und der Feuerwehrkommandant bloß lächelte, als da der 15-jährige Prantl auftaucht, um über seine wichtige Sitzung zu schreiben, wo es doch um Löschfahrzeuge ging und Tragkraftspritzen und um Einsätze. Der hat dann nach einiger Zeit gemerkt, da erscheint er tatsächlich 3 Tage später was in der Zeitung und der Respekt wuchs. Und mein Vater sagte mir, du darfst dich nicht hinten hinsetzen, wenn du zu solchen Veranstaltungen gehst. Du gehst nach vorne, du gehst durch die 100 Feuerwehrleute durch, die tuscheln dann rum und lachen, weil da der kleine Pimpf Prantl kommt und du begrüßt vorne den Feuerwehrkommandanten, sagst guten Tag oder grüß Gott, ich bin hier der Herbert Prantl, ich schreibe über Ihre Veranstaltung. Das habe ich dann auch gemacht und nach einiger Zeit war man auch akzeptiert. Dieses sich trauen und nach vorne gehen, das habe ich gelernt von ihm. Und meine Mutter hat mich dabei sehr unterstützt. Meine Mutter hat meine Sachen gelesen und hat gesagt, ist noch ein bisschen holprig, aber muss noch ein bisschen dran feilen. Und diese Loyalität und dieses Zutrauen, du schaffst es schon. Das war sehr wichtig. Und das schaffst du schon. Das galt für die Juristerei. Dieses als selbstverständlich nehmen, wenn ich sagte, das ist alles so wahnsinnig schwierig und dieses sich hineinfinden in die Welt der Paragraphen. Du schaffst es schon. Und dieses fast grenzenlose Zutrauen, das hat mir doch sehr geholfen.
Wir können nicht auf alles eingehen, was Sie so bewegt, dass Sie ein Buch darüber schreiben, aber vielleicht können wir hier und da einen Blick drauf werfen. Ihr erstes Buch, das haben Sie 1994 geschrieben, heißt Deutschland leicht entflammbar. Damals wegen der Einschränkung der Grundrechte über das Grundgesetz, worüber wir eben gesprochen haben, und diese grundlegende Änderung des Artikels 16. Das ist jetzt bald ein Vierteljahrhundert her, dass Sie das geschrieben haben. Und manchmal ist mir, als wünschte ich mir diese Zeit zurück, als es wenigstens noch so war wie nach der Änderung. Was war damals Ihr Ziel mit diesem Buch? Warum haben Sie das geschrieben, Deutschland leicht entflammbar?
Ich wollte gern, dass Deutschland weniger leicht entflammbar ist. Und dass bestimmte Dinge stabil sind. Dass es ein Fundament gibt. Und das nicht, weil die Asylbewerberzahlen waren damals viel geringer, als sie dann im Jahr 2015, 2016, 2017 waren. Aber damals meinte man schon, es ist ganz furchtbar und überhaupt nicht zu bewältigen. Und weil die Zahlen so hoch sind, müsse man jetzt das Asylrecht einschränken. Und es gab gewaltige Debatten. Die gewaltigen Debatten hatten gewaltige Auswirkungen. Es gab Ausschreitungen.
Es gab die brennenden, damals haben wir Asylantenheime gesagt, und dann auch die Lichterketten, aber genau das ist die Zeit.
Es ist die Zeit. Und ich wollte anschreiben gegen die Verrohung des politischen Klimas. Ich wollte die Lichterkettenleute stärken, diese Art zu denken. Und Ja, und die rechtlichen Grundlagen dafür, dass dieses Land ein Schutzland ist, die rechtlichen Grundlagen erhalten. Und ich meinte auch, dass der Artikel 16 Absatz 2, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, ein Kernelement des Grundgesetzes ist. In dem Satz stecken die furchtbaren Erfahrungen der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Und es war nicht so, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes blauäugig waren. Damals in der Zeit, in der man diese Formulierungen gefunden und festgelegt hat, war Deutschland ein Land mit unendlich vielen Flüchtlingen. Und die Lage war nicht so, dass man sagt, wir packen das schon alles. Aber man wollte es packen. Man wollte Flüchtlinge aufnehmen. Man hielt es für wichtig. Und ich hielt es für schändlich, dass man in der Situation, die weit besser ist als in den Zeiten, in der das Grundgesetz entstand, in der in dem Land Wohlstand herrscht, in der man etwas tun kann, um das Leid zu lindern, dass man just in der Zeit beginnt, die Grundgarantien abzubauen. Und ich dachte mir damals auch, wenn man hier beginnt mit dem Artikel 16, mit dem Asylgrundrecht, dann kommen andere Grundrechtsminimierungen hinterher. Es gab ja auch dann alsbald den Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung mit Einschränkungen. Man muss bloß ins Grundgesetz schauen und man muss gar nicht lesen. Sieht man schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil vorher stand ein Satz da und jetzt kommen nicht bloß Sätze, sondern ganze Seiten. Man liest jetzt ein Grundrecht, die Einschränkungen lesen sich wie die Durchführungsverordnung zum Einkommensteuergesetz. Es hat keine klare Sprache mehr. Man liest Ketten von Einschränkungen. Die Grundrechte, jedenfalls diese beiden, der Artikel 16, das Asylgrundrecht und das Wohnungsgrundrecht, die Unverletzlichkeit der Wohnung, haben ihre Grundrechtsqualität verloren. Und das hatte ich befürchtet. Es fehlt ein klarer Kern. Und das tut einem Gemeinwesen nicht gut. Es ist, wie wenn man von einem Haus das Fundament rausreißt. Das hatte ich versucht zu verhindern. Und es ist nicht gelungen, aber es hat Debatten befördert. Es hätte vielleicht, wenn ich an bestimmte Parteitage der SPD denke, man hat dann die Debatten nochmal aufgenommen, vielleicht wäre es noch schlimmer gekommen, ohne den Versuch, es aufzuhalten. Aber was einem schon, ja, dann heißt zuschnürt ist, wenn man die Entwicklung von damals zum Heute zieht und dass so etwas entsteht wie die AfD. Und
deswegen frage ich danach, weil das ja deswegen, das ist 25 Jahre her, aber es ist ja eigentlich fast 25, aber es ist ja eigentlich schlimmer geworden, viel schlimmer.
Es ist schlimmer geworden, ja. Und ich frage mich jetzt, was wäre gewesen, wenn man die Debatte damals nicht geführt hätte, wäre es noch schlimmer jetzt? Aber ich werbe ja auch dafür, nicht so phlegmatisch zu werden und zu sagen, mein Gott, ich kann da nichts machen, es ist, die Zeit ist so und das Pendel schlägt jetzt in die andere Richtung aus und der Zeitgeist ist nationalistisch und rassistisch und anders als vor 30 Jahren. Und damals hat man halt noch das Erbe von 68 gehabt und die Stimmung war einigermaßen aufgeklärt. Und jetzt ist es anders. Und ich wehre mich dagegen und ich weigere mich zu akzeptieren, dass es einfach so ist, dass Zukunft und Zeitgeist festgefügt ist mit dem, was wir gerade machen. Und worüber wir reden, sind wir auch ein kleines Elementchen, kleiner Steinchen in dem Zeitgeist, und ich werbe bei jeder Veranstaltung dafür, den Nationalisten und den Rassisten und den Antieuropäern und den fremden Feinden nicht das Feld zu überlassen und zu sagen, jetzt ist leider alles anders und wir haben das Terrain verloren, wir haben gar nichts verloren. Und im nächsten Jahr sind Europawahlen und man kann doch jetzt nicht die Geschichte verloren geben.
Das kann man nicht und das tun sie nicht. Deswegen ist eins, ich weiß nicht, ob es das jüngste oder eines ihrer jüngeren Bücher, heißt jedenfalls Die Kraft der Hoffnung. Und die Hoffnung, schreiben sie darin, beginne damit, dass wir uns ans Werk machen, dass wir einfach mal anfangen. Und das würde ich gern verbinden mit ihrem letzten Sonntagsbrief, Denn da erzählen Sie auch von Ihrer Großmutter Maria, mit denen diese resolute oberpfälzische Bauersfrau mit den 15 Kindern und ihrer Erinnerungskiste, dieser Holztruhe, auf dem in Sütterlin-Schrift der Krieg stand. Und dann sagen Sie, also ich zitiere jetzt, was würde Großmutter sagen, frage ich mich bei der Erinnerung an diese Kiste, was würde Großmutter sagen, wenn sie noch lebte? Ich habe das Lesen, das Schreiben und die biblischen Geschichten von ihr gelernt und auch den Zorn auf den Krieg und auf die Hetze und die Gottlosigkeit der Nazis. Was würde sie sagen? Schreib was, Bub, würde sie wohl sagen. Schreib was, dass es nicht wieder Krieg gibt. Damit sind wir wieder beim Schreiben. Und wenn ich das mit der Hoffnung und dem einfach anfangen verknüpfe, ich verstehe schon, also einfach anfangen zu schreiben, dass es nicht wieder Krieg wird. Aber wie glauben Sie denn, muss man schreiben, damit es nicht wieder Krieg wird?
Ich habe von Egon Bahr gelernt, mit dem ich viel geredet habe, den ich gern gemocht habe, dass man sich in den anderen hineindenken muss. Und ich glaube, darum geht es nicht zu akzeptieren, was die andere Seite macht. Wenn es um das deutsch-russische Verhältnis geht, muss ich nicht sagen, der Putin ist gut, was russische Politik macht, ist gut. Aber ich muss mir überlegen, warum machen die diese Politik? Dann fällt es leichter, mit den Leuten zu verhandeln und über die Leute zu schreiben. Ich muss versuchen, als Journalist andere Standpunkte zu verstehen. Wie kommt man zu solchen Standpunkten? Und dann versuchen, damit umzugehen. Und das ist bei aller Pointiertheit meines Schreibens. Es geht mir darum, für eine menschenfreundliche Politik, für eine Politik, die andere annimmt und nicht ausgrenzt, zu werben. Manche sagen, sie sind doch kein Missionar. Vielleicht, wenn es um Grundrechte geht, doch. Vielleicht muss man als politischer Journalist Missionar der Menschenrechte sein und der Grundrechte. Und das mit allen Fertigkeiten zu machen, die unser Beruf einem bietet. Mit Reportagen, mit Features, mit Kommentaren. Man hat ja jetzt vielleicht ein schräges Bild, wenn man ein Schreiber ist, aber es ist ja wie eine Orgel. Es gibt Register, die man ziehen kann. Man spielt auf einer großen Klaviatur. Und manchmal ist es ganz leise und manchmal braust es. Und wenn ich mich an meine Großmutter erinnere und den Satz, dass sie sagen würde, schreib, Bub, dass es nicht wieder Krieg gibt, dann muss ich die ganze Klaviatur in Anspruch nehmen und muss versuchen, die Leute zum Denken, zum Reden und zum Mitmachen zu kriegen. Auch gegen den Satz anzuschreiben, da kann man eh nichts machen. Man kann was machen. Das ist, glaube ich, der Satz, der mir der wichtigste ist. Man kann was machen und die Leserinnen und die Leser und die Hörerinnen und Hörer sollen was machen und sollen nicht das Ding ein paar Politikern überlassen.
Herbert Prantl, vielen Dank. Ich bin sicher, Sie werden noch was machen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Sendung. Ich habe gerade schon einen jungen Mann durch die Glasscheibe lugen sehen, ob wir denn jetzt endlich mal fertig sind. Ja, wir sind jetzt gleich fertig. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass das ganz lange funktioniert mit dem Schreiben gegen den Krieg und dass das einfach funktioniert. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass das bei uns allen ankommt. Man kann was machen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.